HR2 Kultur. Der Tag.
Ja, ist noch nicht aller Tage Abend. Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Ab heute muss selbst bezahlt werden, aber es gibt Ausnahmen.
Die Tests an Orten, wo man sein muss, Schule, Arbeit oder besonders sensiblen Bereichen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, bleiben kostenlos.
Also, dass immer alles umsonst ist, das geht halt auch nicht. Die Kosten dafür sind halt wirklich sehr hoch.
I know you need something, you're talking to me.
Ich finde, das muss kostenlos sein, weil das ist Gesundheit von aller Menschheit im Spiel.
Ich wollte mal wissen, was kann ich denn in einem Monat bekommen an Sachen, die ich wirklich zu 100% nicht dafür bezahlen muss?
Es gibt wieder einen Haufen Gratis-Testen-Aktionen.
Auf den ersten Blick sind diese Services kostenlos in der Nutzung. Aber in Wirklichkeit bezahlen wir natürlich dadurch, dass wir Facebook und anderen unsere Daten bereitstellen.
Nicht die Impfung scheuen, sondern die Kosten für den Test. Das soll ab heute die Maxime aller Impfmuffel sein. Denn der negative Corona-Test ist für die meisten von uns ab heute kostenpflichtig. Er ist deshalb keine Freikarte mehr für ein ungetrübtes Alltagsleben. Und es bleibt somit nur ein kostenloses Ticket übrig, der Impfnachweis. Damit die Impfquote endlich so hoch steigt, wie sie sollte, erhöht die Bundesregierung also den Druck, den Kostendruck. Und das könnte sich auszahlen, denn wer ins Portemonnaie greift, trifft eine Stelle, an der wir alle empfindlich und an der viele von uns auch wirklich verwundbar sind. Wer aber umgekehrt Waren oder Dienstleistungen gratis anbietet, das heißt einzig und allein für ein obendrein freiwilliges Dankeschön, wird viele Menschen dazu bringen, zuzugreifen und es vielen anderen überhaupt erst ermöglichen. Die Frage ist, wie viel Nulltarif kann oder muss sich ein Staat, ein Unternehmen, eine Gesellschaft leisten? Denn auch jede Gratisgabe hat zuvor an irgendeiner Stelle Kosten verursacht. Und die Entscheidung darüber, wer diese Kosten tragen und wer von ihnen verschont bleiben soll, diese Entscheidung ist jeden Tag eine Überlegung wert. Und so heißt der Tag in HR2 Kultur diesmal: Geschenkt ist nicht zu teuer, vom Reiz des Kostenlosen. Und wir könnten wahrscheinlich sogar sagen, nur geschenkt ist nicht zu teuer, denn die Werbepsychologie kennt tatsächlich das Phänomen des Zero-Price-Effektes, der dann eintritt, wenn eine Ware oder Dienstleistung noch nicht mal einen Cent kostet, sondern eben 0 Cent. Was es mit diesem Effekt auf sich hat, das hören wir jetzt von unserer Wirtschaftsreporterin Gabi Beck.
Wir sind dem quasi ausgeliefert, denn es ist ein psychologischer Mechanismus, der da einsetzt. Sobald wir ein Nullpreisangebot erhalten, handeln wir. Wir nehmen das einfach mit. 2007 haben ihn 3 Wissenschaftler in einer Studie nachgewiesen. Das Experiment ging so. 2 Sorten Schokolade, eine hochwertige und eine billige, werden an der Kasse einer Cafeteria angeboten. Eine von Lindt und eine von Hershey's. Lindt als hochwertige Schokolade kostet 14 Cent. Hershey's als weniger wertvoll 1 Cent. Hier wählten deutlich mehr Probanden die Schokolade von Lindt, nämlich 30%, 8% hingegen die von Hershey's. Im nächsten Schritt wurde der Preis von Hershey's gesenkt auf 0 Cent, also ein Zero Price. Lindt kostete 13 Cent. Plötzlich wählten 31% der Probanden die vorher verschmähte, weniger hochwertige Schokolade. Das Experiment ist übrigens häufig wiederholt worden mit kleinen Varianten, doch das Ergebnis blieb immer gleich. Inzwischen wird der Zero-Price-Effekt heftig diskutiert. Warum handeln wir so? Der rationale Ansatz. Der stuft den Käufer, also uns, als rationale Wesen ein, die sehr genau abwägen. Eine Kaufentscheidung setzt sich immer aus 2 Faktoren zusammen. Geld für Leistung oder Nutzen. Also ist immer ein Nachteil, nämlich Geld geben, mit dem Vorteil, Produkt besitzen oder Leistung erhalten, verknüpft. Wenn der Nachteil, also Geld bezahlen, gen Null tendiert, ist die Hürde gering und wir nehmen das Produkt oder die Leistung. Eine kostenlose Option vereinfacht die Kaufentscheidung für Kunden und ganz ehrlich ist, was kostenlos, greifen wir sogar nach Produkten, die wir gar nicht brauchen. Aber sie kosten ja nichts. Der emotionale Ansatz. Und der basiert auf unserer Verlustangst. Psychologen sagen, sie ist tief in uns verwurzelt und wirkt unbewusst, zumindest bei den meisten. Wenn also ein Produkt 0 Cent kostet und die nächste Alternative einen Preis hat, läuft man Gefahr, das Angebot nicht zu nutzen oder in anderen Worten zu verpassen. Es könnte ja irgendwann nicht mehr angeboten werden und das wäre ja super schlimm. Also das Nullpreisangebot unbedingt mitnehmen, sagt uns unser Unbewusstes. Wo wird der Nullpreiseffekt genau genutzt? Uns begegnet der Zero-Price-Effekt häufig als Lock-Angebot, zum Beispiel bei Spotify oder anderen Apps oder bei diversen Zeitungen. Der Einstieg ist da meistens kostenlos, aber nach einem Monat kostet das Abo dann Geld. Oder ein anderes Beispiel ist Amazon. Bei einem bestimmten Bestellwert ist nämlich die Lieferung kostenlos und damit ist Amazon gut gefahren mit diesem Angebot. Die Kunden haben nämlich automatisch viel mehr bestellt und mehr als sie vorhatten, nur weil dann erst die Lieferung kostenlos war.
Das berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Gabi Beck. Also, da wird plötzlich bestellt, was das Zeug hält, nur weil dann der Versand nichts kostet. Und da wird bei zwei Produkten im gleichen Maße der Preis reduziert, nämlich in beiden Fällen um 1 Cent. Und dann ist eines dieser beiden Produkte plötzlich viel gefragter als das andere, nur weil es durch den Preisnachlass zu einem kostenlosen Produkt geworden ist. Dr. Holger Schlagetter, Psychologe und Coach sowie Gründer und Leiter eines Psychologischen Instituts für Diagnostik und Entwicklung. Guten Tag.
Grüß Sie, Herr Klar. Hallo.
Wie erklären Sie sich diesen Zero-Price-Effekt? Was geht da in unserer Psyche vor?
Also ich finde, die Kollegin hat das wunderbar erklärt. Gerade der ist ja nicht ganz so einfach zu verstehen, ist relativ komplex. Aber im Grunde, was man auf was es hinausläuft, ist so die innere Einstellung, naja, es schadet ja nichts. Das heißt, der Schaden, wenn ich mich hier verkaufe oder etwas Falsches nehme, ist gering bis nicht existent und dann kann man es ja mal probieren. Also von daher ist das evolutionsbiologisch ein gar nicht dummer Mechanismus, der mir ermöglicht, verborgene Chancen zu finden.
Also das appelliert dann weniger an meinen Geiz als an meine Bequemlichkeit, sich so zu verhalten?
Ja, also sowieso. Es ist sowieso sehr emotional. Der größte Feind des Verkäufers ist ja das kritische Denken des Kunden. Und bei allen Verkaufstechniken, die zielen immer darauf ab, dieses kritische Denken entweder ganz auszuschalten oder so spät wie möglich kommen zu lassen. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, Geschenke machen immer gewogen. Das heißt, dann bin ich erstmal entspannt, freue mich, nehme das an und dann bin ich bereit, einen wesentlich höheren Preis zu zahlen. Wir haben das zum Beispiel, das kennt jeder, buy one, get one free. Also kaufen Sie ein paar Schuhe, dann kriegen Sie das zweite Paar geschenkt. Das Geschenk schaltet das kritische Denken aus und dann bin ich beim zweiten Paar, das ich kaufe, ich wollte eigentlich ja nur eins kaufen, bin ich aber geneigter, 5 bis 10 bis 15 Euro mehr zu bezahlen, als ich es getan hätte, ohne das vorherige Geschenk.
Und bei all dem spielt, wie wir gehört haben, offenbar die Überlegung, ob ich das eigentlich brauche, was ich da erwerbe, überhaupt keine Rolle?
Nee, weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe ja noch nicht mal Geld verloren. Wenn ich merke, ich brauche das wirklich nicht oder es schmeckt mir nicht oder es passt mir nicht, macht ja nichts. Dann werfe ich es weg oder esse es nicht, aber fehlen tut mir nichts. Ich habe also nichts auf die Waagschale geworfen und habe was bekommen. Das heißt, das Glas ist halb voll, halb leer. Es kann aber sein, dass ich zu 50% jetzt wirklich ein Schnäppchen gemacht habe. Also die Abwägung, die ist gar nicht dumm, die wir da machen unbewusst. Die kann unterm Strich dazu führen, dass ich wesentlich mehr Positives gewinne, als ich es getan hätte ohne diese Offenheit.
Mit Waren oder Dienstleistungen, die mich nichts kosten, kann ich ja grundsätzlich auch verschwenderischer umgehen, als wenn ich dafür bezahlen müsste. Auf Corona bezogen konnten Ungeimpfte also bisher sagen, wenn ich unter Menschen will, dann kann ich mich ja jedes Mal testen lassen. Allerdings kosten Tests jedes Mal Zeit und das ist ja auch ein Kostenfaktor. Zählt der weniger als der finanzielle?
Sicherlich. Also Geld ist in unserer Gesellschaft, ein Ausdrucksmittel von Wertigkeit. Was teuer ist, wird mit hochwertig gleichgesetzt. Und jetzt muss man aber unterscheiden bei den Corona-Tests. Das sind ja keine Geschenke, die umsonst sind, sondern es war ja eine Verpflichtung, die nichts kostet. Das ist nochmal was anderes. Das ist jetzt nicht, es macht mir jetzt niemanden gewogen, wenn ich einen Corona-Test geschenkt bekomme. Das heißt, jetzt, wo die was kosten sollen, wird Folgendes passieren. Die einen, die vorher den Test schon machen mussten, also weil sie in ein Restaurant wollten oder weil es irgendwie vorgeschrieben war, die werden es genauso weiter tun müssen und auch dafür jetzt zahlen. Aber die vorher nicht wollten, die vorher wollten, also die einen Test machen wollten, weil sie sich vielleicht selber aus eigener Angstgefühl sicher machen wollten zum Beispiel, die werden sich jetzt weniger testen lassen, weil es etwas kostet. Das heißt, der Nutzen und der Kosten, das Nutzen-Kosten-Verhältnis, das ist jetzt natürlich ein anderes. Und deswegen wird es weniger Leute geben, die sich testen lassen, das ist klar, aber nicht so viele weniger, wie man vielleicht annehmen kann.
Was ist denn ausschlaggebend dafür, wie man sich jetzt entscheidet angesichts der neuen Sachlage? Ob man jetzt sagt, ja, dann lasse ich mich eben doch impfen, oder ob man sagt, naja, dann zahle ich eben für die Tests, oder ob man sagt, jetzt überlege ich mir aber genau, ob ich jetzt doch heute schon ins Restaurant gehe, weil ich mich ja dann wieder kostenpflichtig testen muss. Was gibt den Ausschlag dafür, was dann jeweils für uns die passende Reaktion ist?
Wie wichtig es mir ist, das zu erhalten, was ich nur durch den Test bekomme. Also wenn ich sage, zum Beispiel, wenn mir nicht besonders wichtig ist, essen zu gehen, wenn ich auch, sagen wir mal, einmal im Monat gehe und habe wenig Geld, mir, am Ende des Monats ist mein Geld knapp, dann ist der Aufwand, die Kosten, die ich habe für diesen Test, die sind im Verhältnis wesentlich höher, als wenn ich viel Geld habe, die 15 Euro mir nichts ausmachen und ich sowieso jeden Tag gerne essen gehe. Das hängt sehr stark von der Persönlichkeit auch ab, hängt auch von den Ängsten ab, vom Angstlevel, das ich habe, vom Sicherheitslevel. Besitzen hat auch eine psychologische Funktion. Wir haben es im Beitrag eben schon erwähnt, als es um Verlustangst ging. Besitzen erhöht mein Sicherheitsgefühl. Das ist die Nestbauthematik. Wir sehen das, wenn das aus den Fugen gerät, bei den sogenannten Messies, die ganz viel besitzen wollen. Und das gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit. Beziehungsweise, wenn sie unsicher sind, müssen sie etwas ranschaffen und müssen sich wie ein Nest bauen, das von außen gar nicht mehr vernünftig scheint. Aber die Funktion der Sicherheit, die kommt durch das Besitzen, durch das Haben. Und das haben wir im Gesunden, in der gesunden Psyche ganz genauso. Das heißt, mehr zu haben, gibt uns mehr Sicherheit. Es muss nicht immer etwas sein, was als Eigentum tatsächlich Sinn macht. Aber die Tatsache, dass ich etwas besitze, dass ich etwas mein Eigen nenne, dass ich Macht über etwas habe, und da geht das Geschenk auch mit rein, da geht auch der Zero-Price-Effekt mit rein, das erhöht mein Sicherheitsgefühl.
Dr. Holger Schlagetter, Psychologe und Coach, haben Sie herzlichen Dank. Geschenkt ist nicht zu teuer, vom Reiz des Kostenlosen, der Tag in HR2 Kultur. Je weiter ein Angebot davon entfernt ist, kostenlos zu sein, desto größer ist natürlich bei denen, die es in Anspruch nehmen, der Wunsch, dass andere die Kosten dafür übernehmen. So auch in der folgenden Satire von Ephraim Kishon. Da haben etwa 20 Leute nach einem Theaterbesuch spontan beschlossen, noch gemeinsam etwas essen zu gehen. Aber die Frage, ob dabei jeder und jeder auf eigene Kosten speisen soll oder ob vielleicht doch einer aus dem Kreis die ganze Gesellschaft frei hält, wie es früher hieß, diese Frage haben die Beteiligten erstmal offen gelassen.
Obwohl die Preise unsere schlimmsten Befürchtungen übertrafen, bestellten wir allerlei kalte und warme Hors d'oeuvre und als Hauptgericht die Spezialitäten des Hauses. Alles schmeckte vorzüglich, der Wein war spritzig, die Konversation desgleichen, das Leben war schön und zur Hölle mit kleinlichen Pfennigfuchsereien. Ich hatte gerade den letzten Bissen meines Steaks mit einem kräftigen Schluck Pomar heruntergespült, als meine Ehefrau, die beste von allen, mich am Ärmel zupfte. »Ephraim«, flüsterte sie, »schau!« Tatsächlich, einige Plätze am Tisch waren leer. Ihre Inhaber mussten sich nach Beendigung der Mahlzeit verflüchtigt haben. Insgesamt tafelten noch 12 Personen. Ich merkte, dass auch die Blicke der anderen auf ähnliche Art beschäftigt waren wie die meinen. Ihr sonderbares Flackern schien eine geheime Furcht auszudrücken, die sich nicht in Worte fassen lässt oder höchstens in die Worte »Wer wird das bezahlen?« Immer schleppender wurde die Konversation, immer dumpfer die Spannung, die über der Tafel lag. Nach und nach richteten sich alle Augen auf Kunststetter. Rein moralisch betrachtet müsste eigentlich er für die Rechnung aufkommen. Ein anderer wäre gar nicht auf die Idee gekommen, nach einem so miserablen Theaterabend auch noch ein kostspieliges Restaurant aufzusuchen. Kunststetter bestellte Kaffee. Wir hielten den Atem an. Hätte Kunststetter sich jetzt mit der Frage, ob jemand Kaffeewünsche, an die Runde gewandt, so hätte er sich damit eindeutig als Gastgeber deklariert und die Verantwortung für die finanzielle Seite der Angelegenheit auf sich genommen. Kunststetter tat nichts dergleichen.
Und so bleibt die Frage, wer am Ende für wessen Speisen und Getränke bezahlen soll, auf beängstigende Weise weiterhin offen. Fortsetzung folgt. Ganz im Gegensatz zu Herrn Kunststetter, dem Tischgenossen von Ephraim Kischern, hat die luxemburgische Regierung im vergangenen Jahr für klare Verhältnisse gesorgt, und zwar was den öffentlichen Personennahverkehr im Großherzogtum angeht. Den dürfen die Menschen dort nämlich seit dem vergangenen Jahr kostenlos nutzen. Und das bedeutet nicht etwa, dass die Regierung des Großherzogs besonders großherzig wäre. Nein, sie versucht durch diese Maßnahme nur an anderer Stelle einen großen Leidensdruck zu mindern, berichtet unser Korrespondent Malte Pieper.
Das wohl größte Problem des reichsten Landes in Europa hat 4 Buchstaben. STAU, Stau. Denn genau in diesem versinkt das Großherzogtum inzwischen mit einer Regelmäßigkeit, wie sich Tag und Nacht abwechseln. Luxemburg gehört zu den 4 Ländern der Welt mit der höchsten Autodichte pro Einwohner. Und da die meisten eben ihr Gefährt nicht freiwillig stehen lassen, will die großherzogliche Regierung ihre Bürger nun ein wenig in die richtige Richtung schubsen.
Das ist eine soziale Maßnahme und eine Image-Maßnahme, um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu vereinfachen,
sagt Luxemburgs grüner Verkehrsminister François Bausch. Fahrkartenautomaten gehören im neuen Luxemburg der Vergangenheit an. Fahrkartenschalter braucht eigentlich auch keiner mehr. Wofür auch, wenn man für Busse, Bahnen und Trams nicht mehr bezahlen muss. Und auch die bisherigen Fahrkartenkontrolleure, sie bekommen neue Aufgaben. Es ist tatsächlich ein Anfang hin zu einer echten Verkehrswende, stellt Benny Mantin fest. Der Kanadier ist Verkehrswissenschaftler an der Universität Luxemburg. Aber er sagt auch, es soll hier bitte niemand davon ausgehen, dass in kürzester Zeit die Busse und Bahnen aus allen Nähten platzen. Für eine echte Verkehrswende braucht es mehr.
One is price. Now we're going to bring the price to zero.
Ein Punkt ist der Preis, den schieben wir jetzt auf null. Aber es ist eben nicht nur der Preis entscheidend, sondern auch noch, wie lange brauche ich? Wie oft werden die Verbindungen angeboten? Und wie bequem reise ich? Muss ich zum Beispiel umsteigen?
Alles das spiele eben für die Entscheidungsfindung zusammen eine wichtige Rolle. Und genau das versucht nun Luxemburgs Ampelkoalition aus Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten auch umzusetzen. Sie hat ein gewaltiges Investitionsprojekt angeschoben, steckt nicht nur im eigenen Land kräftig Geld in die Schiene, sondern beispielsweise auch in die Zubringerstrecken aus Frankreich und Deutschland, über die mehr als 100.000 Pendler umweltfreundlich nach Luxemburg kommen könnten.
Also wir investieren zurzeit in Luxemburg pro Einwohner 600 Euro pro Jahr in den Ausbau nur des klassischen Schienennetzes. Das ist eine gewaltige Summe. Die Schweiz war immer richtig Musterschüler im Ausbau des öffentlichen Verkehrs, liegt bei etwas über 300 Euro pro Kopf.
Betont Luxemburgs Verkehrsminister Bausch. Doch es geht nicht nur um die Schiene. Bauschs Regierung will am Ende in 10 Jahren ein völlig neues Konzept umgesetzt haben, bei dem alles ineinander greift.
Es bringt nichts, ein Verkehrsmittel zu verteufeln, weil die Lösung liegt auch nicht in einem Wundermittel. Nur Zug oder nur Bahn oder nur Auto oder nur Fahrrad, sondern in der intelligenten Nutzung und Kombination aller Verkehrsmittel, die es gibt.
Für Luxemburg geht es dabei um viel. Das Großherzogtum wächst wie kein anderes Land in Europa. Und nur wenn es gelingt, die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen, dann wird es mit diesem rasanten Wachstum auch weitergehen. Daran sind sich alle einig.
Sagt unser Korrespondent Malte Pieper. Und deshalb hat sich die luxemburgische Regierung im vergangenen Jahr entschlossen, die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs kostenlos anzubieten. Was aber natürlich nicht heißt, dass der öffentliche Personennahverkehr an sich kostenlos wäre. Ihn kostenlos anzubieten heißt nur, dass seine Kosten nicht auf die Fahrgäste umgelegt werden. Nicht mehr und nicht weniger. Genauso wie bis heute bei den Corona-Schnelltests. Kosten sind eben eine nicht zu vernachlässigende wirtschaftliche Größe. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wenn wir in den letzten Monaten von generell kostenlosen Corona-Tests gesprochen haben, dann haben wir damit Tests gemeint, deren Kosten für Material, Räumlichkeiten und Personal von der Staatskasse übernommen worden sind. Sie waren also deshalb für uns Testpersonen kostenlos, weil an unserer Stadt jemand anders dafür bezahlt hat. Gibt es denn überhaupt irgendetwas in unserem Wirtschaftsleben, das kostenlos ist?
Streng genommen eigentlich nicht. Also there is no free lunch, sagt man ja. Und das trifft schon irgendwie zu. Es gibt Dinge, für die wir nichts bezahlen müssen, für die wir keine Gegenleistung bringen müssen. Das heißt aber nicht, dass sie keine Kosten verursachen, die dann von anderen getragen werden müssen. Das heißt, der Eindruck kann entstehen, dass man Dinge umsonst bekommt, aber in Wirklichkeit werden Güter und Dienstleistungen nicht umsonst erstellt. Also kostet alles etwas.
Aber man kann durchaus, wie wir ja am Beispiel der Corona-Tests gesehen haben, die Verteilung der Kosten beeinflussen. Genau. Was kann denn aus wirtschaftlichen Gründen dafür sprechen, bestimmte Teilnehmer am Wirtschaftsleben von Kosten zu verschonen?
Auch da kann sehr viel dafür sprechen. Es gibt ja Situationen, dass die Menschen zu ihrem Leben Güter und Dienstleistungen benötigen, die sie einfach selber nicht erbringen können, da wo sie darauf angewiesen sind, dass ihnen geholfen wird. Das machen wir ganz generell und das findet sich ja schon seit der alten Zeit wieder, dass Menschen, die bedürftig sind, dass denen da geholfen wird. Das spielt eine große Rolle. Es spielt allerdings natürlich auch eine große Rolle, dass der Staat mit scheinbar kostenlosen Leistungen sich Wohlgefallen verdienen möchte, dass er also seine Legitimität erhöhen will. Das finden wir auch immer wieder. Das bekannteste sind die Panem et Circenses aus der alten Geschichte, wo der Staat, wo die Obrigkeit oder die reichen Leute, wenn man so will, die armen Leute bestechen, indem sie ihnen etwas schenken, um ihr Wohlwollen zu bekommen.
Brot und Spiele, ne? Das wäre die deutsche Übersetzung dieses Ausdrucks, den Sie verwendet haben.
Brot und Spiele, genau.
Welche Wirkung hat das denn gehabt, ökonomisch, politisch, sozial, wenn Staaten oder ihre Repräsentanten sich entschlossen haben, bestimmte Waren oder Dienstleistungen kostenlos abzugeben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist ganz unterschiedlich. Die Wirkung für die einfachen Menschen ist relativ leicht zu kalkulieren. Die bekommen etwas, was sie sich sonst gar nicht leisten könnten, oder sie müssen nichts dafür bezahlen und können ihr Geld und ihren Aufwand, den sie treiben, für anderes verwenden. Und insofern kommen da eigentlich in der Regel ganz positive Effekte zustande. Auf der anderen Seite muss das ja finanziert werden. Und wenn der Staat, wenn die Obrigkeit die Mittel aufbringen, um Dinge zu vergünstigen, zu verschenken, dann fehlen die an anderer Ecke. Und das kann unter Umständen ja sich dann auch sehr negativ auswirken, weil das eben dann zu einer, wie sagen die Wirtschaftsmenschen, Fehlallokation von Ressourcen führt.
Wenn jetzt politisch Verantwortliche sich überlegen, was bieten wir kostenlos an und was bieten wir nicht kostenlos an, nach welchen Kriterien haben die sich im Laufe der Wirtschaftsgeschichte orientiert? Und haben Sie rückblickend betrachtet dann auch jeweils die richtigen Kriterien angelegt oder haben Sie sich auch manchmal verkalkuliert?
Ich glaube, man hat sich mehr verkalkuliert. Erstens, glaube ich, müsste man ganz generell sagen, dass eigentlich das Verschenken von Gütern, Dienstleistungen eigentlich sehr selten der Fall gewesen ist. Es ist nicht so oft passiert. Es gibt in den modernen Staaten seit dem 19., 20. Jahrhundert den Versuch des Staates mit Sozialpolitik bestimmte Güter und Dienstleistungen zu verbilligen, die man dann über Steuern gegenfinanziert. Und das hat man meist da getan, wo man geglaubt hat, dass die Legitimität, also die Zustimmungsbereitschaft der Menschen für den Staat und das Staatshandeln damit am besten gestärkt werden können. Also im Bereich des Wohnens, im Bereich der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und anderen Dingen, da hat es solche Dinge gegeben. Am ausgeprägtesten wahrscheinlich in der ehemaligen DDR. Die hat einen großen Teil dieser Güter deutlich subventioniert.
Der Staat, gerade auch unser Staat, lebt ja umgekehrt nicht zuletzt auch davon, dass viele Menschen kostenlos für das Gemeinwohl tätig werden, indem sie sich ehrenamtlich engagieren. Ist sowas von Staats wegen auch immer schon eingepreist?
Naja, ich glaube, das ist vielleicht im Einzelnen nicht eingepreist, aber wir alle wissen, dass natürlich unser Gemeinwesen in ganz hohem Maße davon abhängt, dass wir alle bereit sind, im Zweifelsfall Leistungen zu erbringen, wo wir nicht auf Gegenleistungen bestehen. Das ist eine wesentliche, ich glaube, kulturell entscheidende Voraussetzung dafür, dass unser Gemeinwesen überhaupt funktioniert.
Nun hat unsere Bundesregierung als zuständiges Organ unseres Staates entschieden, die Corona-Tests ab heute kostenpflichtig für die meisten von uns anzubieten, nachdem sie es ja zunächst monatelang absichtlich anders gehandhabt hatte. Was lehrt uns denn die Wirtschaftsgeschichte, gerade auch im Hinblick auf die jetzt getroffene und umgesetzte Entscheidung zu den Corona-Tests?
Ja, man könnte jetzt schon sagen, es sind so viele Menschen geimpft, dass wahrscheinlich beim Testen eine für die Regierung kritische Masse von Leuten nicht mehr vor den Kopf gestoßen wird, wenn man sie zahlen lässt. Das ist also eine rein strategische Überlegung. Das andere könnte sein, dass dadurch ein massiver öffentlicher Druck aufgebaut wird. Du musst dein Verhalten ändern, wenn du noch nicht geimpft bist. Ansonsten musst du dafür erheblich zahlen, denn das ist ja die andere Seite. Ich kann ja versuchen, das Verhalten der Menschen zu steuern, indem ich etwas kostengünstig oder indem ich es kostenlos anbiete oder indem ich auf der anderen Seite Geld dafür verlange. Und im Moment scheint man davon auszugehen, dass die Anzahl der Menschen, die man irgendwie drängen oder zwingen muss, sich impfen zu lassen, nicht groß genug ist, um die Legitimität des Staates generell in Frage zu stellen.
Kann man an irgendetwas festmachen, wie viel Nulltarif sich ein Staat leisten kann oder sogar leisten muss, umgekehrt?
Ich glaube, er kann es sich überhaupt nicht leisten. Er kann in bestimmten Bereichen dann, wo es aus sozialen Gründen zwingend ist, versuchen, durch Steuereinnahmen, durch Gebühren oder durch andere Dinge eine bestimmte Form der sozialen Integration zu gewährleisten, etwa was das Wohnen angeht oder was bestimmte andere Dinge im Bereich der Gesundheitsversorgung angeht. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ansonsten muss man immer sehen, ist jede vom Staat nicht eingenommene Mark gut für eine Dienstleistung, das zur Verfügung gestellt wird, ja ein Aufwand, der getrieben wird, der gegenfinanziert werden muss. Und dann ist die Frage, was könnte man mit dem Geld machen, wenn man es für andere Dinge ausgeben würde? Man muss sich das anschauen, wie es in der DDR aussah. Da hat das Wohnen faktisch nichts gekostet. und die Wohnungen waren weitgehend heruntergekommen. Und diesen Preis, glaube ich, den sollte man nicht zahlen wollen.
Also ein Wirtschaftssystem schaffen zu wollen, in dem Endverbraucherinnen und Verbraucher nicht zahlen müssten, das ist eine Utopie.
Ja, das ist eine Utopie vor allen Dingen, die nicht lange funktioniert, denn Güter und Dienstleistungen, die wir verbrauchen, die haben ja nun mal Aufwand, die haben ja nun mal Kosten und das muss auf die eine oder andere Weise erbracht werden. Und wenn ich das versuche zu erbringen, dann muss ich dafür sorgen, dass das nachhaltig möglich ist. In der DDR konnte man die Mieten niedrig halten, aber die Frage, wie sollen die Häuser dann modernisiert und saniert werden? Und gerade in unseren Zeiten, wo es ja darauf ankommt, klimagerecht zu bauen etc., da wird man feststellen, dass das eben für umsonst nicht zu haben ist. Und die Vorstellung, wir subventionieren das, voraussetzt, dass ich dafür sehr, sehr viel Geld für in die Hand nehme, das dann unter Umständen anderswo fehlt.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Kehren wir zurück ins Restaurant, dem Schauplatz der Satire von Ephraim Kishon, aus der wir vorhin schon zitiert haben. Die Satire heißt übrigens, und das lässt Schlimmes vermuten, Die Nacht, in der mein Haar ergraute. Der Erzähler und andere, mit denen er zu später Stunde in besagtem Restaurant ausgiebig getafelt hat, sie alle hatten insgeheim gehofft, dass dieses abendliche Diner für sie kostenlos sein und dass ihr Freund und Tischgenosse Kunststetter die Rechnung bezahlen würde. Denn Kunststetter hatte ja auch den Vorschlag gemacht, im Anschluss an einen Theaterbesuch noch gemeinsam essen zu gehen. Aber Kunststetter tut nichts, um diese Hoffnung zu nähren. Und dann?
Dann geschah etwas Entsetzliches. Mit dem Ausruf »Um Himmels Willen« sprang Kunststetter auf, wobei er einen besorgten Blick auf seine Uhr warf. »Unser Babysitter!« Und ehe wir uns dessen versahen, hatte er mit seiner Frau den Tisch verlassen. Es ging auf 3 Uhr früh. Obwohl unser Tisch schon seit 2 Stunden der einzige noch besetzte war, fühlten wir uns untereinander völlig isoliert. Niemand wollte es riskieren, den Aufbruch vorzuschlagen. Wer solches täte, würde unweigerlich die Aufmerksamkeit des Oberkellners auf sich ziehen und müsste die Rechnung zahlen. Mein Hirn arbeitete fieberhaft. Und dann hatte ich einen meiner bekannten genialen Einfälle. Ich würde die anderen glauben machen, dass ich tatsächlich bereit wäre, die Rechnung zu übernehmen, würde mittels einiger gezückter Geldscheine ihr Vertrauen gewinnen und einer oder der andere würde sich schließlich dazu verleiten lassen, aus purer Formalität eine Floskel zu murmeln wie »Nein, lassen Sie doch« oder dergleichen. Zu seiner namenlosen Bestürzung würde ich daraufhin mit einem eilfertigen »Bitte sehr, ganz wie Sie wünschen« die Rechnung an ihn weiterschieben und würde zusammen mit meiner Frau sofort verschwinden. Diese Endspielvariante ist allgemein als Haifa-Rochade bekannt, weil sie von einem dortigen Industriellen anlässlich einer Silvestereinladung zum ersten Mal praktiziert wurde. Ich wandte mich also halb um und rief laut und deutlich »Herr Ober, die Rechnung bitte!«
Und ob dieser Satz den Erzähler noch viel mehr kosten wird als den Mut, den er dafür aufgebracht hat, das erfahren wir später. Geschenkt ist nicht zu teuer, vom Reiz des Kostenlosen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Als eines der größten und reizvollsten Geschenke unserer Zeit werden viele von uns womöglich das Internet empfinden. Jedenfalls insofern, als das Internet uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet und deshalb wohl kaum jemand von uns seinem Reiz widerstehen kann. Und zu diesem Reiz gehörte am Anfang auf jeden Fall auch der Reiz des Kostenlosen. Als das Internet noch kein Massenmedium war, wurde dieser Reiz noch ziemlich unbefangen bedient. So haben damals zum Beispiel Zeitungen ihre Artikel ins Internet gestellt, ohne befürchten zu müssen, dass dann ihre gedruckten Ausgaben liegen bleiben. Aber je mehr das Internet zum Massenmedium wurde, desto mehr Versuche gab es und gibt es, aus Gratisangeboten kostenpflichtige Angebote zu machen. Welche Entwicklung dadurch ausgelöst wurde, das beobachtet unser Multimedia-Redakteur Udo Langenohl gerade auch dort, wo Musik drin ist.
Musik ist ein Handelsobjekt. Wer sie hören wollte, musste dafür was bezahlen. Und ich benutze hier ganz bewusst die Vergangenheitsform. Wer musikalisch was drauf hatte, konnte auskömmlich davon leben. Die Schallplatte oder die Musikkassette wurden in den 80er Jahren durch die CD ersetzt und die Handvoll Ripper und Schwarzkopierer spielten am Ende des Tages und in den Bilanzen der Musikindustrie kaum eine Rolle. Der Anfang vom Ende der klassischen Vertriebswege liegt rund 22 Jahre zurück. Als die Plattform Napster 1999 im Netz auftauchte, schwante den Musikriesen und auch den Musikschaffenden ziemlich schnell, dass ihnen hier die Geschäftsgrundlage durch die Finger rinnt. Die analoge, die physische Form konservierter Musik wich der digitalen Dateiform. MP3 oder andere Formate ersetzten blitzschnell meterlange Plattensammlungen. File-Sharing, Peer-to-Peer, Tauschbörsen. Das waren seit Ende der 90er Jahre die Schlagworte, wenn es darum ging, an kostenlose Musik irgendwie dranzukommen. Es geht und ging so einfach. Das Netz macht den Zugang zu allen erdenklichen Werken kinderleicht. Der volle MP3-Player ist nur wenige Klicks entfernt. Den Musikschaffenden, den klassischen Verwertern und Vertreibern ist ziemlich schnell klar geworden, dass diese Form des Vertriebs nicht nur einen Paradigmenwechsel darstellt. Die Geschäftsgrundlage steht in Frage, denn die Macher sind nicht mehr am Vertrieb ihres ureigensten Produkts beteiligt. Und deswegen gingen und gehen die Vermarkter teils rigoros gegen große Tauschbörsen, Netzwerke und deren Nutzer vor, die das geistige Eigentum ohne Rücksicht auf den Schöpfenden und ohne Gegenleistung in Euro und Dollar allen zur Verfügung stellen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis Verwerter und Kunstschaffende mit den sich kommerzialisierenden Anbietern eine Basis aufbauen konnten, die eine gedeihliche Geschäftsgrundlage schafft. CD-Verkäufe spielen heutzutage kaum noch eine Rolle. Vinyl ist ein Nischenprodukt in der DJ-Szene. Die Monetarisierung orientiert sich an den nackten Zahlen der Streams. Gezahlt wird an Verlage, Vertriebe und Künstler per Download und da gibt es erhebliche Unterschiede. Ausgerechnet der ehemals böse Bube der Branche, nämlich Napster, zahlt im Vergleich dieser Portale am meisten, spielt andererseits beim Streaming kaum eine Rolle. Die Branchenführer Spotify und Apple Music, dicht gefolgt von Amazon, sind wesentlich knausriger. Für 3.000 Euro Umsatz muss ein Titel bei Spotify mehr als 1 Million Streams erreichen. Das ist eine Hausnummer, die nur ganz wenige schaffen. Selbst YouTube, das Milliarden Nutzer erreicht, hat aufgrund der sehr geringen Anzahl zahlender Kunden kaum nennenswertes Auszahlungspotenzial für die Musikschaffenden. Trotzdem klingelt die Kasse gerade bei der Google-Tochter YouTube kräftig. Denn die Nutzer der Plattform, die kein Abo haben, müssen Werbung über sich ergehen lassen und zahlen vor allem mit ihrem Nutzungsverhalten für vermeintlich kostenlose Musik. Die rigorose Verfolgung der Nutzer über alle Plattformen im Netz hinweg mit Cookies und Trackern, die Vernetzung und Vermarktung all dieser Informationen spielt dem Google-Mutterkonzern Alphabet gigantische Summen in die Kasse. Die Musikschaffenden haben wenig davon und am Ende des Tages weiß Google mehr über uns als wir selbst. Das ist eine Binse. Als Netznutzer kommen wir nicht an diesen Angeboten vorbei. Spotify springt uns im Netz ständig ins Auge. Apple bewirbt seinen Music Store genauso intensiv, wie das Amazon Prime tut. Wer jenseits vom klassischen analogen Radio noch Musik hören will, findet praktisch keine Alternative mehr. Auch nicht bei den zahllosen Netzradios, die jede erdenkliche Nische und jedes Genre abdecken, oft vollautomatisiert. Denn hinter den Programmen stecken keine Macher aus Fleisch und Blut, sondern irgendwelche Algorithmen. Eingespeist ins Netz, bisweilen aus Regionen, die kein Urheberrecht, keine Vermarktung zugunsten der Künstler oder gar Lizenzierung kennen. Was hier, wenn überhaupt, über eingestreute Werbespots verdient wird, landet in den Taschen der Plattformbetreiber. Auf der Strecke bleiben am Ende Musikproduzenten und die Bands. Die müssen sich die Frage stellen, ob sie ihre Musik nicht künftig aus Liebhaberei machen und ihr Geld zum Überleben nicht besser in einem soliden Job verdienen.
Das gibt unser Multimedia-Redakteur Udo Langenohl zu bedenken. Professor Gisela Schmalz ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin von Büchern wie No Economy, warum der Gratiswahn das Internet zerstört und Mein fremder Wille, wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert, so der Titel ihres neuesten Buches. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Professor Schmalz, wie die Tech-Elite auf dem Musikmarkt im Netz kassiert, das haben wir gerade im Bericht unseres Multimedia-Redakteurs Udo Langenohl gehört. Musikproduzenten und Bands bleiben auf der Strecke, hat er gesagt. Und was hier, wenn überhaupt, über eingestreute Werbung verdient wird, landet in den Taschen der Plattformbetreiber. Was hat es also heutzutage mit dem Gratiswahn auf sich, von dem Sie schon vor 10 Jahren gesprochen haben? Ist er nicht mehr als eine Wahnvorstellung, weil im Grunde doch nichts gratis ist im Internet?
Doch, doch, im Internet ist sehr vieles gratis. Und die Menschen sind ja auch angehalten, gratis zu konsumieren. Die melden sich an bei irgendwelchen Plattformen, die laden sich Inhalte runter, Texte, Bilder, Töne, Filme. Hauptsache, das ist alles gratis. Und wenn die Menschen dafür nicht bezahlen, dann muss jemand anders das bezahlen und das machen die Werbetreibenden. Und man spricht in Silicon Valley eben deswegen auch von der Ursünde des Internets, nämlich alles über Werbung zu finanzieren. Also die haben sich selber auch schon Gedanken gemacht, ob das so richtig war.
Was wäre denn das bessere Geschäftsmodell gewesen aus Ihrer Sicht?
Ja, aus der Sicht der Nutzenden ist das Gratis-Modell wunderbar. Ja, es ist ja nicht nur gratis.
Obwohl es ja eigentlich eine Mehr ist, denn man bezahlt ja mit Aufmerksamkeit damit, dass man sich die Werbung anguckt, wenn die kommt. Also irgendwie bezahlt man ja unterschwellig doch. Und das ist dann nur ein Irrtum, dass man glaubt, es ist gratis, oder?
Ja, aber den Nutzenden ist es egal, ob sie mit ihren privaten Daten und ihren Lebensgeschichten bezahlen. Ja? Hauptsache, sie bekommen Inhalte, Unterhaltung. Ja? Das ist ja die Mentalität. Deswegen auch sprach ich von Gratiswaren. Ja? Man nimmt mit, was man mitkriegen kann. Und der Privatsphäre-Schutz wird nicht so ernst genommen von den Nutzenden. Die Betreiber von Plattformen sind natürlich froh. Je mehr Aufmerksamkeit ihnen geschenkt wird, ihren Inhalten, desto mehr Werbung können sie verkaufen.
Und hinten runter fallen eben, wie der Kollege das ja in seinem Bericht auch gesagt hat, diejenigen, die Inhalte kreieren und das de facto umsonst machen, in mehrfacher Bedeutung des Wortes, weil sie eben nichts oder nicht genug dafür zurückbekommen. Wie könnte man das denn ändern?
Wer mit Internetinhalten, seiner Kunst oder seinem journalistischen Inhalt Geld verdienen will, der muss für die großen Plattformen irrsinnig viele Nutzende mobilisieren, um an Geld zu kommen. Denn nur wo die meisten hinrennen im Netz, da fließt auch das Geld hin, sprich das Werbegeld. Und das muss man erstmal schaffen, das durchzuhalten. Und das geht kaum. Also nur die sowieso schon Großen verdienen. Das gilt für einzelne Künstler, das gilt genauso für die Plattformbetreiber.
Welche Folgen hat es denn, dass im Internet für die einen Angebote bezahlt werden muss und für die anderen nicht und dass die Plattformen daran verdienen und diejenigen, die Inhalte kreieren, oft nicht und dass die Nutzer und Nutzerinnen sich oft gar keine Gedanken darüber machen? Welche Folgen hat das für das Internet und unsere gesamte Gesellschaft, die ja auch irgendwie da dran hängt?
Wenn wir als Nutzende sowohl konsumieren, also passiv Inhalte konsumieren, als auch aktiv das Netz mit unseren eigenen Gratisinhalten bespielen, dann schenken wir den großen Tech-Firmen, den Plattformbetreibenden wie Facebook oder Google unsere Inhalte, unsere Zeit. Und genau das wollen die. Und die schaffen Content und Inhalte und Apps und Dienste und wie sie es alles nennen, nur um uns so lange wie möglich online zu halten. Es wird untersucht, wie man Menschen psychisch abhängig macht von Netzinhalten, damit sie weiter Werbung verkaufen können und uns gängeln können, uns auch vorherbestimmen können in unserem Verhalten. Und sie gaukeln uns vor, dass wir uns frei bewegen können im Netz, dass wir uns frei ausdrücken können im Netz, dass wir freien Zugang haben. Aber wir sind überhaupt nicht frei. Denn dadurch, dass diese Tech-Firmen uns kennen, über Algorithmen die ganze Zeit mit ausspionieren, wissen sie, wie wir uns verhalten werden und können uns über KI und Empfehlungsalgorithmen Informationen zuspielen, die uns dahin treiben, wo wir hin sollen.
Wie könnte und wie sollte man denn aus Ihrer Sicht dieser Entwicklung begegnen, die Sie gerade beschrieben haben?
Ich denke, Europa ist gefragt. Europa ist ja immerhin noch eine Bastion von vom Freiheitsgedanken, Demokratie, Bildungsgedanken und von Privatsphäre. Und auf dieser Ebene sollte man versuchen, mit Regulierung diese großen Tech-Firmen in Schach zu halten, gut zu beobachten. Aber fast wichtiger finde ich Bildung. Bildung, Bildung. Also es geht an der Grundschule los, dass man Kinder in den Kindergärten, Kinder in den Schulen aufklärt, was mit ihren Eyeballs, mit ihren Augäpfeln passiert, wenn sie zu viele Inhalte konsumieren, wenn sie zu wahllos alles einfach aufnehmen, zu viele Apps runterladen, zu viel gamen und so weiter. Also Bildung auf europäischer Ebene, europäische neue Geschäftsmodelle, europäische eigene Plattformen, die Privatsphäre-Schutz gewährleisten. Und einen anderen Vorschlag noch, dass man dahingehend arbeiten sollte, dass Nutzende ihre Daten kontrollieren. Also wissen, wo ihre Daten hingehen, wer mit Daten handelt und selber sie kontrollieren lassen, ob mit ihren Daten gehandelt werden kann. Weil auch dabei wieder Aufmerksamkeit der Nutzenden gerichtet wird auf ihre Daten und was wirklich passiert mit diesen. Ja? Die wissen das ja oft nicht.
Und von einem Merkmal des Internets sollten wir uns wahrscheinlich dann verabschieden, von der Kostenlosigkeit. Das hat nichts im Internet verloren, die Kostenlosigkeit, oder wie verstehe ich Sie?
Also zumindest sollte man viel aufmerksamer damit umgehen und nicht einfach alles konsumieren, was es gibt, nur weil es kostenlos ist. Zumal es ja auch die Qualität verändert. Ja? Wer nicht für seine Inhalte bezahlt wird, wie eine Fotografin, ein Filmemacher, ein Journalist, dann kann diese Person auch keine guten Qualitätsinhalte mehr liefern. Also diese Ketten, die muss man erklären. Und das ist ein komplexer Begriff. Und da kann man nur mit Bildung ansetzen, mit Aufklärung, die Zusammenhänge zu verstehen. Und vor allem von uns hier aus europäischer Sicht heraus gegen diese Vormacht gehen und diesen Versuch, unsere Freiheit zu kappen und uns abhängig zu machen von diesen Diensten. Ob man das jetzt über Bezahlinhalte schafft, glaube ich nicht, denn die wären ja schön blöd, wenn sie jetzt sich bezahlen ließen und die Nutzenden würden abwandern zu anderen Plattformen. Also das wird nicht passieren.
Professor Gisela Schmalz, Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin von Büchern wie No Economy, warum der Gratiswahn das Internet zerstört und Mein fremder Wille, wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert. Vielen Dank. So, und jetzt wollen wir endlich wissen, wer das Abendessen im Restaurant bezahlen wird, an dem etwa 20 Personen teilgenommen, von denen aber die meisten schon rechtzeitig das Weite gesucht haben, ohne zu bezahlen. Ephraim Kishon erzählt uns davon in seiner Satire »Die Nacht, in der mein Haar ergraute«. Und ausgerechnet der Erzähler selbst hat nun beim Kellner die Rechnung angefordert, allerdings in der festen Absicht, sie sofort an den Erstbesten weiterzureichen, der ihn, und sei es noch so halbherzig, vom Bezahlen abzuhalten versucht. Aber wird er mit dieser sogenannten Haifa-Rochade Erfolg haben, bei denen, die mit ihm am Tisch sitzen?
Die Ehepaare Bahonig und Glick verstummten augenblicklich und lehnten sich erleichtert zurück, während ich mit unnachahmlicher Eleganz meine Brieftasche hervorzog und scheinbar unbeteiligt auf den Effekt der Haifa-Rochade wartete. Diesmal versagte sie kläglich. Weder Glick noch Bahonig rangen sich auch nur zu einem Ansatz jener guten Manieren durch, die man von halbwegs zivilisierten Menschen füglich erwarten darf. Sie saßen stumm und mit gesenkten Augen, nur ihre Nasenflügel vibrierten ein wenig, das war alles. Mit zwei Fingern lüftete ich die Serviette gerade weit genug, um die Endsumme der Rechnung ins Blickfeld zu bekommen. Sie belief sich auf 160 Pfund. »Bitte nur zu unterschreiben, Monsieur«, sagte der Kellner. »Herr Kunststetter hat alles auf sein Konto setzen lassen.« Ich krallte meine freie Hand ins Tischtuch. Nie werde ich Kunststetter diese Nacht verzeihen. Nie. Warum hat er das getan? Warum hat er uns stundenlang in qualvollen Ängsten schmoren lassen? Was für ein sadistischer Schuft muss er sein, um auf eine solche Tücke zu verfallen?« Gleichmütig signierte ich die Rechnung, steckte meine Brieftasche wieder ein und verließ den Tisch, ohne mich nach den schäbigen Schnorrern umzusehen, die in starrer Bewunderung dasaßen.
Geschenkt ist nicht zu teuer. Vom Reiz des Kostenlosen. Der Tag in HR2 Kultur. Und spätestens jetzt wenden wir uns ausdrücklich den Corona-Schnelltests zu, die uns den Anlass für diesen Tag geliefert haben. Denn sie, die Corona-Schnelltests in den Testzentren, haben von heute an nicht mehr den Reiz des Kostenlosen. Daran erinnert uns jetzt nochmal unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Ab heute muss selbst bezahlt werden. Aber es gibt Ausnahmen. Kostenlos bleiben die Tests für alle, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder für die eine Impfung noch nicht empfohlen wird, etwa Kinder oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kennt weitere Ausnahmen.
Die Tests an Orten, wo man sein muss, Schule, Arbeit oder besonders sensiblen Bereichen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, bleiben kostenlos.
Kostenlos waren die Tests vor Ort in den zahlreichen Testzentren, Apotheken oder Drogeriemärkten. Bezahlt hat sie der Bund mit Steuergeldern, betont der Gesundheitsminister.
Geht ja nicht um wenig Geld, sondern jeden Monat um viele hundert Millionen Euro.
Insgesamt haben die Bürgertests mehr als 5 Milliarden Euro gekostet. Davon geht das Bundesamt für Soziale Sicherung aus. Geld, das der Bund in Zukunft sparen wird. Andrew Ullmann von der FDP würde es lieber weiter in Schnelltests investieren.
Ich persönlich sehe es durchaus sinnvoll, diese Steuergelder auch einzusetzen. Natürlich, und da neigen wir auch dazu, man möchte gerne diese Menschen erziehen, dass sie sich impfen lassen. Aber das wird meines Erachtens in die andere Richtung gehen. Da wird erst recht blockiert.
Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek hofft auf das Gegenteil. Er will die Impfblockade lösen.
Ich hoffe schon, dass sich der eine oder andere jetzt noch überlegt, ob er nicht zum Impfen gehen kann.
Also den Druck erhöhen auf die, die noch nicht geimpft sind, dadurch, dass jeder Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch zusätzliche Testkosten verursacht.
Wir wollen ja eigentlich keinen Druck ausüben, darum geht es gar nicht, sondern einfach konsequent sagen, es kann sich jeder jetzt impfen lassen, der es nicht kann, kriegt weiter natürlich einen kostenfreien Test.
Widerspruch kommt von FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.
Diese ganzen Maßregeln sind ja letztendlich nichts anderes als eine indirekte Impfpflicht. indem man Druck aufbaut. Und ich wünschte mir eigentlich einfach, dass wir hier die Impfung zu den Menschen bringen.
Noch wurden nicht genug Impfungen zu den Menschen gebracht. Das könnte steigende Infektionszahlen bedeuten, glaubt der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
Ich glaube, Tests haben uns in der dritten Welle sehr geholfen, die Dynamik zu brechen. Und wir sind einfach mit der Impfquote noch nicht so weit, dass wir uns jetzt trauen können, auf das Testen zu verzichten. Und das könnte uns im Herbst zum Problem werden.
Wie sehr die Bürgertests im Kampf gegen die Pandemie tatsächlich geholfen haben, lässt sich bislang mit Studien kaum belegen. Dahmen spricht sich trotzdem dafür aus, dass weiter kostenlos getestet wird. Er könnte sich vorstellen, die Tests mit einer Impfberatung zu verknüpfen, um mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen. Bund und Länder haben aber einen anderen Weg gewählt. Deswegen müssen die meisten ab heute ihre Tests selbst bezahlen. Um die 25 Euro könnte das kosten. Ob das dazu führen wird, dass immer mehr Zentren schließen und die Preise weiter steigen, das wird der Markt regeln, sagt der bayerische Gesundheitsminister.
Angebot und Nachfrage wird es aussteuern und das müssen wir natürlich auch genau anschauen, wie sich diese Preisniveaus dann in der Realität darstellen.
Der Realitätscheck für das Ende der kostenlosen Bürgertests wird folgen. Die Politik will Preise, Infektionszahlen und die Impfquote genau im Blick behalten.
Meint unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg und ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrates. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben gerade zwei Begründungen dafür gehört, warum der Staat vom kostenlosen zu kostenpflichtigen Corona-Schnelltests übergeht. Begründung 1, weil sich jetzt alle impfen lassen können, gäbe es keinen Grund mehr, die Testkosten aus Steuermitteln zu tragen. Begründung 2, die Tests werden kostenpflichtig, damit sich mehr Leute impfen lassen. Die eine Begründung ist finanzieller, die andere erzieherischer Natur. Mit welcher von beiden ist denn die Maßnahme aus Ihrer Sicht eher zu rechtfertigen?
Naja, einen Rang zwischen den beiden Begründungen würde ich gar nicht herstellen. Beide haben etwas für sich. Beide sind legitim unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Grenzen. Ich würde also beide Begründungen kombinieren und jedenfalls im Grundsatz das für legitim halten. Die Formulierung übrigens, die zweite Begründung, die Leute also zum Impfen zu bringen, zu überreden sozusagen, sie davon zu überzeugen, als Erziehungsmaßnahme zu bezeichnen, würde ich für verfehlt halten. Das ist ein legitimer, leiser Nötigungsdruck. Der ist legitim. Das ist nicht etwa das Gleiche wie ein Impfzwang.
Sie sagen Nötigung, das ist im Strafrecht ja ein Begriff, der eben Strafbarkeit nach sich zieht. Also ist die Nötigung, die der Staat hier, wie Sie selber sagen, anwendet, auch wenn sie nur leise ist, ist sie denn rechtmäßig dann, wenn Sie diesen Begriff schon verwenden?
Naja, ganz richtig ist das nicht. Nötigung als solche ist nicht strafbar. Strafbar ist die Nötigung mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Nötigungen sozusagen mit Nötigungen ihren Alltag bestreitet. Was glauben Sie, was für Nötigungen im Spiel sind bei Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern und in zig anderen Kontexten? Nötigungen als solche, ich habe ja auch gesagt, leise Nötigungen, sind noch nicht rechtswidrig.
Aber wenn sozusagen diese kostenpflichtigen Corona-Tests dazu führen sollen, dass sich mehr Leute impfen lassen, dann soll diese Maßnahme ja letztlich in dieselbe Richtung wirken, in der auch eine Impfpflicht wirken würde. Wäre da die Impfpflicht nicht die ehrlichere Variante, der ehrlichere Weg?
Ja, immerhin kann man die Frage stellen. Ich würde nur auf dem Unterschied insistieren zwischen einer gesetzlich angeordneten Impfpflicht, das ist ein Rechtszwang, der dann angeordnet wird, und sozusagen die Konfrontation der Bürger mit der Alternative, entweder du lässt dich impfen, vorausgesetzt, das ist gesundheitlich akzeptabel für dich, oder du musst bestimmte Freiheitsbeeinträchtigungen in Kauf nehmen. Das ist etwas anderes als eine zwangsrechtlich angeordnete Impfpflicht und ein deutlich geringerer Eingriff in die Grundrechte der Bürger.
Und könnte man sagen, mit Hilfe von kostenpflichtigen Tests werden Ärmere dazu erpresst, sich impfen zu lassen, während Reichere sich freikaufen können, indem sie eben dann für die Tests, die bisher nichts gekostet haben, bezahlen. Sie können sich's ja leisten. In einem Falle wäre der Zweck der Maßnahme nicht erfüllt und in dem anderen Fall wäre es ja wahrscheinlich problematisch.
Naja, also das ist zu scharf formuliert, zu sehr zugespitzt. Immerhin weisen Sie schon auf bestimmte sozusagen pragmatische Bedenken hin, die man erwägen muss. Die Strategie ist ganz offensichtlich eine höhere Impfquote in der gesamten Bevölkerung zu erreichen. Und wenn es richtig ist, was die Epidemiologen sagen, dass das der beste, der aussichtsreichste Weg zur Bekämpfung der Pandemie ist, dann ist das legitim, mit diesem leisen Nötigungsdruck zu operieren. Wenn Menschen sich das definitiv nicht leisten können, dann sollte der Katalog der Ausnahmen erweitert werden. Man muss das Funktionieren dieser neuen Strategie, die jetzt den einzelnen Bürger die Impfkosten selber tragen lässt, beobachten und gegebenenfalls ehrlich genug sein, festzustellen, zu sagen, das funktioniert nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann muss man das wieder ändern. Aber das heißt nicht, dass das zum jetzigen Zeitpunkt illegitim wäre. Im Gegenteil, ich halte das für vollkommen legitim.
Wenn nun immer mehr Menschen geimpft sind, werden ja Tests trotzdem womöglich weiterhin gebraucht, weil ja auch Geimpfte sich und andere anstecken können. Wenn aber die Tests kostenpflichtig sind und sich deshalb weniger Menschen testen lassen, ist dann vielleicht noch nicht mal der Zweck stark genug, um die Mittel zu heiligen?
Ja, auch das ist ein berechtigter Einwand. Man muss das beobachten, ob sich eine substanziell geringere Zahl deswegen nicht testen lässt, weil sie das selbst bezahlen müssen. Und dann gegebenenfalls, wie ich das eben gesagt habe, ehrlich genug sein, zu sagen, das funktioniert nicht in dem Maße, wie wir das geplant haben. Und dann muss man davon auch absehen. Im Moment glaube ich, dass die Überlegungen vernünftig sind. Und man muss außerdem in den Blick nehmen, dass die Politik eine gewisse Verpflichtung hat, sozusagen die rationale Bekämpfungsstrategie gegen Corona zu orientieren an dem, was die Mehrzahl der zuständigen Wissenschaftler sagt. Natürlich gibt es immer Wissenschaftler, die andere Auffassungen vertreten. Das gibt es auch in diesem Fall. Soeben ist eine Studie erschienen in einer renommierten Zeitschrift, die sagt, die Erkrankungsquote in einzelnen Gesellschaften hängt von der Durchimpfung dieser Gesellschaften gar nicht ab. Aber die Mehrzahl der Wissenschaftler sagt etwas anderes, und dann gibt es eine gewisse Verpflichtung der Politik, sich an dieser vorherrschenden Meinung zu orientieren.
Sagt Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg und ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank. Geschenkt ist nicht zu teuer. Vom Reiz des Kostenlosen. Das war der Tag in HR2 Kultur, den Sie übrigens mit Ihrem Rundfunkbeitrag bezahlt haben und den Sie als Podcast nachhören können auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab, und wenn ich sie Ihnen auch nicht schenken kann, so wünsche ich Ihnen nichtsdestoweniger eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.